Ein fröhliches Hallo an alle Personen an den Endgeräten und herzlich willkommen zu Wer was wann genau mit Professor Pietras. Professor ist ein Titel, den habe ich irgendwie in der Kita schon von ihm bekommen und habe den jetzt einfach mal übernommen. Auf dem Veröffentlichungsplan stand ja eigentlich die Hanse, aber da habe ich noch so ein bisschen Schreib- oder Denkproblematik, also so, da brauche ich noch irgendwie so einen coolen Aufhänger, da läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich mich dann leider wohl mit deutschen Piraten befassen muss, also mit Vitalien Brüdern, um irgendwie doch noch irgendwie im Takt zu bleiben. Widmen wir uns dann heute mal Serbien und Albanien, denn ich habe ja auf TikTok und Instagram, wo ich unter anderem jede Woche eine Fragerunde mache, wo ihr auch gerne vorbeikommen könnt auf Insta, ne, und mich dann am Wochenende, am Freitag was fragen könnt über den Fragesticker. Da habe ich ja ein Video gepostet über Serbien und Albanien und da habe ich ja so gesagt, der Name Albanien leitet sich vielleicht von Alabaster und vielleicht von der weißen Küste ab und das hat zu gewissen Diskussionen geführt. Also gucken wir uns jetzt einfach mal die Geschichte von Serbien und Albanien an. Und wie sich da vielleicht irgendetwas entwickelt hat und was es vielleicht da auch für gewisse Ähnlichkeiten mit der deutschen Geschichte gibt, ne? Es geht hier, wie immer, wie bei ganz vielen anderen Fragen, wer war zuerst da, wer hat hier so die längste historische Kontinuität. Also lustigerweise haben wir ähnliche Diskussionen und auch ähnliche Situationen in Deutschland. Ich sag jetzt nochmal, auch wenn alle Deutschen jetzt vielleicht ein bisschen seufzen und sich auf den Boden werfen, heulen und schreien, weil sie das nicht wahrhaben wollen. Also Bayern hat die längste Staatskontinuität hier in der Bundesrepublik Deutschland. Aber die längste Stammeskontinuität hier in Deutschland. Kontinuität. Die sind beide nicht zuerst da. Kontinuität. Die längste Stammeskontinuität, das haben die Thüringer. Also ich gehe jetzt hier ein bisschen über die Dörfer wahrscheinlich, aber durch diese Vergleiche werden auch ein paar Sachen wahrscheinlich ein bisschen klarer und halt auch ein bisschen deutlicher. Und jetzt fragen sich ein paar Leute, hey Thüringer, wieso haben die denn jetzt die längste Stammeskontinuität? Naja, die Mutter von Chlodwig dem Ersten, dem Begründer des Fränkischen Reiches. Das Fränkische Reich wurde übrigens nicht von Karl dem Großen ins Leben gerufen, wie das vielleicht immer irgendwie so im Internet steht. Nein, Chlodwig der Erste hat das Fränkische Reich dann etabliert. Die Mutter von dem kommt aus Thüringen. Und auch Odoaker, der den letzten römischen Kaiser vom Thron geschubst hat, weil das war irgendwie so ein Kindskaiser oder so ein jugendlicher Kaiser, der hat auch thüringische Wurzeln. Also ohne die Thüringer kein Zerfall des Römischen Reiches und ohne die Thüringer auch kein Fränkisches Reich. Und ich kann diese ganze Diskussion jetzt auch ein bisschen abkürzen und gleich zum Punkt kommen und sagen, also die längste Staatskontinuität auf dem Westbalkan haben die Serben. Die längste Stammeskontinuität, das haben sehr wahrscheinlich die Albaner. Und es ist auch noch heute absolut elementar und darf nicht vergessen werden, dass es die Serben sind, die auf dem Westbalkan da auch ein bisschen Platzhirsch sind und auch immer wieder so für eine gewisse Kontinuität sorgen. Denn 1914 ist ja so eine Sache passiert, ne? So, also so der Thronfolger von Habsburg, Franz Ferdinand, die haben sich da gerade Bosnien unter den Nagel gerissen und der kommt da irgendwie so auf die Idee, da vielleicht mal lang zu fahren in Bosnien, was zu der Zeit schon absolut unsicher war. Also es gibt immer wieder irgendwelche Attentate und der Franz Ferdinand kommt auf die Idee, naja, ich komme da mal an einem Tag vorbei, der ist für die Bosnier unglaublich wichtig, für ihre Unabhängigkeit und fahre da ein bisschen lang und dann wird der Franz Ferdinand erschossen. Daraufhin dreht sich Haus Habsburg nicht zu den Albanern, nicht zu den Bosnern, nicht zu den Kroaten und auch nicht zu den Bulgaren um. Haus Habsburg dreht sich um zu Serbien und sagt, du warst das. Und hier nochmal als historischer Hintergrundfakt: Die Serben haben ein paar Jahre vorher ihren eigenen König an dasselbe Terrornetzwerk verloren, was da auch den Franz Ferdinand erschossen hat. Ne? So, also, das ist alles eine ziemlich abgekaterte Sache. Haus Habsburg dreht sich explizit zu dem Platzhirsch auf dem Balkan um und möchte dem die ganze Sache ans Bein binden. Das ist alles ein absolut durchsichtiges Manöver und Haus Habsburg versucht hier so seine eigene Dummheit irgendwie so zu drehen, dass man dann vielleicht doch noch gut dasteht und dass man dann vielleicht noch ein paar Gebiete gewinnen kann. Und jeder, der sich zu der Zeit auf die Seite von Haus Habsburg gestellt hat, ist dümmer als die Polizei erlaubt. Man muss es so sagen. Nun zurück zum Kern der Sache, also Serbien und Albaner bzw. Slawen und Albaner. Zu der Zeit der Völkerwanderung wandern die Slawen runter auf den Balkan und es ist dann 681 Bulgarien, was das erste slawische Reich da auf dem Balkan gründet. Also hier auch nochmal so für die Leute, die immer irgendwie so in meinen Kommentaren meinetwegen auf Insta, TikTok irgendwie so erzählen, naja, die Slawen, die sind ja so unterentwickelt. Also ich habe hier drei große slawische Reiche. Also zuerst kommt Bulgarien, dann kommt erst Serbien und dann kommt erst die Kiewer Rus und dann kommt Polen, Litauen. Also so, das sind so diese vier großen slawischen Reiche und interessanterweise, also so die Südslawen, die wir haben, die sind da ein bisschen aktiver, also so die haben dann schon richtige Staatsgebiete, Reichsgebiete über die, die da herrschen, im Gegensatz zu der Kiewer Rus, die sich erstmal so mit Stadtstaaten irgendwie aufhält. Das zweite große slawische Reich, was man dann irgendwie zu erwähnen hat, das ist Raška und das ist das Reich, aus dem sich dann später Serbien entwickeln sollte. Und das wird dann 780 Pi mal Daumen gegründet, also so da ist so der erste Herrscher belegt und das ist auch erstmal so unter der Fuchtel von Bulgarien. So, wie kann es jetzt anders sein? Selbstverständlich sind da auch schon Leute da und die Leute, die da sind, das sind wahrscheinlich nach aller Wahrscheinlichkeit sind das Illyrer. Und diese Illyrer sind schon 500 vor Christus belegt. Also so, ja, Pi mal Daumen sind die Illyrer schon über 1000 Jahre, bevor die Serben da irgendwie ankommen, sind die da schon am Start. Aber die Illyrer haben dasselbe Problem wie die Kelten, denn die Illyrer haben keine Schriftlichkeit. Gleichzeitig ist dieser ganze Bereich auch immer wieder wechselnden Herrschern oder wechselnden Großreichen unterlegen und wir haben da Westrom, Ostrom, ganz Rom, Griechenland, Osmanisches Reich. Das heißt, auch die Bezeichnung für die Illyrer ändert sich immer wieder und auch die Definition für diese Illyrer ändert sich immer wieder. Sehr wahrscheinlich, wenn du dir das alles durchgelesen hast, also meinetwegen den Herodot, dann kannst du die Illyrer als Kulturbewegung begreifen, genauso wie die Kelten oder wie meinetwegen Mesopotamien oder meinetwegen auch die Germanen und Slawen, ne? Also so, das ist so eine Kulturbewegung, wo sich dann bestimmte kleinere Stämme rausbilden, die dann immer wieder versuchen, ihr eigenes Ding aufzuziehen. Und für die unterschiedlichen Untergruppen gibt es ganz zu Anfang, bevor die ganze Sache irgendwie verwischt, gibt es auch einzelne Bezeichnungen. Und die einzelnen Stämme der Illyrer, die verbrieft sind im Herodot, wären die Japyger, die Taulantier, die Chelidonier, die Sesareter und die Abra. Und das ist auch deswegen wichtig, weil es wird immer wieder irgendwie angesetzt im alten Illyrien. Es wird da immer wieder versucht, irgendwie so eine Staatsstruktur, so eine wirkliche Reichsstruktur irgendwie aufzubauen. Aber das ist dann immer so eine Generationssache. Also so im Gegensatz zu kontinuierlichen Reichen hast du dann vielleicht immer irgendwie so einen Stammesfürst, der sagt, okay, das ist jetzt hier mein Reich. Aber dann stirbt er und dann hat sich die ganze Sache auch wieder erledigt. Damit kommen wir jetzt zu der Frage, was heißt denn der Name eigentlich? So, und hier kommt die hammerharte, wunderbare Feststellung, das weiß keiner. Entweder haben hier alle recht oder es hat hier keiner recht. Denn hinter der Benennungslogik der Römer und der Griechen, von dem sich das ja alles ableitet, steckt keine einheitliche Logik. Für die Herkunft des Wortes Albanien, Albaner, gibt es unterschiedliche Herleitungen. Also ich nehme hier sehr gerne die Herleitung von Alabaster, ne? So Alabaster, das war der weiße Stein aus Ägypten. Und das liegt ja auch ein bisschen so schräg gegenüber. Und Albanien hat schöne weiße Sandstrände, keine weißen Kreidefelsen wie in England. Schöne weiße Sandstrände. Und es kann durchaus sein, dass die Römer oder Griechen gesagt haben, naja, Mensch, das ist hier so die weiße Küste, die albanische Küste. Und das liegt auch explizit irgendwie so in der nicht vorhandenen Logik irgendwie von den Römern und den Griechen. Denn hier in Deutschland haben wir die soeben, das sind die Schweifenden, ne? So, dann haben wir die Markomannen, das sind die Grenzmannen, dann haben wir die Sorben oder die Serben, das sind die Schlurfenden, dann haben wir die Wasserläufer, die Veneter, aber die sind nicht zu verwechseln mit den Leuten aus Venedig, das sind andere Weißläufer. Also wie schon gesagt, da gibt es keine schlüssige Logik hinter dieser Benennung. Und ich habe mich ja jetzt schon ein bisschen unbeliebt bei einigen Leuten gemacht, also sage ich jetzt hier auch gleich nochmal. Also es gibt auch die Herleitung von Albanien, das sind die Aalleute. Ne? So, also so, das sind die Leute, die irgendwie so den Aal fischen oder keine Ahnung was. Wie bereits gesagt, und man muss es immer wiederholen, hinter der Benennungslogik der Römer und Griechen gibt es keine einheitliche Logik. Und dann haben wir nochmal das Phänomen der Legendenbildung. Denn innerhalb der letzten 2000, 2500 Jahre hast du auch immer wieder Leute, die möchten vielleicht, dass ihre Herkunft oder ihre Heimat ein bisschen älter ist, als sie eigentlich ist. Also hier in Deutschland haben wir zum Beispiel Trier, was explizit von den Römern gegründet wurde, aber im Jahre 1000 kommt Trier irgendwie auf den Trichter und sagt, nein, wir wurden 1300 Jahre vor der Gründung Roms übrigens gegründet, und zwar von den Assyrern. Also so, aber das lässt sich archäologisch nicht beweisen. Bei der ganzen Namensproblematik rund um Albanien und die Illyrer, also man weiß auch nicht, was Illyrer heißt, also das kann auch Pfannkuchen heißen. Ich sag's jetzt einfach mal so doof, weil es lässt sich nicht mehr herleiten. Da ist es besser, irgendwie ein bisschen safer, sich dann auf die kleineren Stämme, die da ganz klar explizit rumgelaufen sind, sich darauf zu konzentrieren. Denn wir haben unter anderem die Taulantier. Und das leitet sich wahrscheinlich von Taube ab, da unten in Albanien von den Illyrern. Und die sprachen auch die illyrische Sprache. Dann haben wir interessanterweise auch die Japyger. Und die Japyger, das sind wieder irgendwelche Leute von dem Fluss, die da an dem Fluss Japyx rumgelaufen sind. Also so, und da hast du auch wieder ein bisschen Überdeckung, Überschneidung mit anderen Benennungen, die du schon bei den Römern und den Griechen hast. Und dann kommen wir hier einfach nochmal zu dem Thema, dass es auf dem Balkan archäologisch, historisch mindestens 3 oder 4 große weiße Flecken gibt. Da haben wir zum Beispiel, wie schon gesagt, die Illyrer mit den ganzen Kleinstämmen, die alle unterschiedliche Bezeichnungen haben. Dann haben wir die Awaren, die auch noch nicht ausreichend erforscht sind, ne? Also, und die Existenz der Awaren ist etwas sehr Interessantes, denn die Awaren waren auch auf dem Gebiet von Albanien eigentlich der wichtigste Pufferstaat zwischen dem Fränkischen Reich und dem Byzantinischen Reich. Wie die Natur der Awaren war, ob das jetzt so wirklich ein Stamm war oder eine Herrscherklasse, das ist ungeklärt, weil alle konzentrieren sich immer auf die Ungarn, auf die Hunnen und auf die Serben und auf die Albaner. Aber nichtsdestotrotz haben wir da für 200 Jahre die Awaren und dann hatten wir Anfang des 20. Jahrhunderts auch irgendwie die Situation, irgendwie irgendeine archäologische Expedition stolpert da über den Awaren-Schatz und dann kommt dann amerikanischer Millionär vorbei und keiner will diesen Schatz haben. Also kauft sich der amerikanische Millionär diesen Schatz für Billiggeld irgendwie ab und stellt das dann in das kunsthistorische Metropolitan Museum in New York und stellt das dann aus, weil sich keiner darum kümmert. Und dann zu guter Letzt kommen wir nochmal zu dem Thema der Schriftlichkeit, denn auf dem Balkan, also auch in der Ecke von Albanien und Serbien und auch Bulgarien, haben wir die Winkerschrift bzw. die Donauschrift. Und ich muss jetzt hier sauber arbeiten, nicht, dass ich irgendwie ins Schwadronieren komme und ins Schwafeln und irgendwie so, naja, das waren die Echsenmenschen mit den Aliens von Atlantis, die da aus der hohlen Erde gekommen sind, um diese Zeichen irgendwie zu platzieren. Nein, es geht hier explizit um die Winkerzeichen. Es ist ein vorschriftliches System, was noch nicht ausreichend abschließend analysiert wurde. Und es ist nicht ein vorschriftliches Zeichen, es ist eines der vorschriftlichen Zeichen auf der gesamten Welt. Eines von 2 mir bekannten vorschriftlichen Systemen zusammen mit den Zeichen aus Jiahuan, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, aus China. Es ist also auch explizit ein Alleinstellungsmerkmal, was sich von den Kelten abgrenzt. Denn die Kelten, die waren ein bisschen versloppt, ne? So, also so die fanden Schrift nicht so toll. Das war für die Kelten neumodischer Scheiß, ne? So, was soll ich damit? Die Kelten haben sich explizit auf mündliche Überlieferungen konzentriert. Deswegen wissen wir so wenig über die Kelten, weil die wollten damit nichts zu tun haben. Und das ist dann im Prinzip auch ein Anknüpfungspunkt, eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen mehr zu erfahren, was denn da irgendwie so in der albanischen Ecke, in der illyrischen Ecke irgendwie am Start war. Es ist also noch einiges in der Erde vom Balkan und auch in Albanien zu finden. Also so erst recht, da ja der Balkan und halt auch Armenien, das ist auch wieder so ein Drehkreuz, das ist auch wieder so ein Durchzugsgebiet. Und da sind ganz viele Diskussionen noch nicht abgeschlossen. Also so die Winker. Zeichen sind Pi mal Daumen aus einer Zeit von vor 3000 bis 5000 vor Christus. Und gleichzeitig haben wir auch explizit immer wieder solche Phänomene, wie meinetwegen in Armenien. Also ich lerne ja von meinen Followern auch dazu. In Armenien wurde ein Nationalepos von vor 900 Jahren gefunden, was irgendwo in irgendeiner Bibliothek vermoderte oder irgendwo im Boden versteckt war. Und es hat hier auch nochmal ganz klar gesagt zu werden und auch darauf hingewiesen zu werden, so die großen archäologischen Entdeckungen der heutigen Zeit, die werden durch Zufall gemacht. Also so, das ist irgendwie ein Bauer, der da sein Feld bestellt und dann stolpert der vielleicht irgendwie so über einen Eiseneimer und dann stellt sich heraus, das ist irgendwie so ein Asbach-uralter Schatz von vor, ich weiß nicht, 1000, 2000 Jahren. Das ist auch ein bisschen so Lotteriespiel. Ne? Also so, und vor dem Hintergrund, dass da in Albanien, was explizit auch ein Drehkreuz ist von verschiedenen Kulturen, genauso wie der gesamte Balkan. Also so, da würde ich einfach mal empfehlen, irgendwie so, vielleicht sich so einen Metalldetektor irgendwie zu holen und da ein bisschen spazieren zu gehen. Vielleicht findet sich ja da irgendetwas an und vielleicht kann man dann dadurch bestimmte Diskussionen abschließen oder weiter voranbringen. Und das ist für mich persönlich auch interessant, weil ich komme ja so aus dieser Mythen-, Sagen-, Legenden-Ecke und da sieht's irgendwie in Albanien ein bisschen mau aus. Also so, ich habe drei Legenden von vor 1000 Jahren, aber irgendwie so Sachen, die vielleicht älter sind, 2000 oder 3000 Jahre, habe ich da nicht, ne? Also so vielleicht müsste sich da vielleicht auch mal ein kluger Mann aus Albanien hinsetzen und dann so diese ganzen Märchen, die die Oma oder der Opa erzählt, einfach mal aufschreiben, weil so ist explizit auch das Buch der Gebrüder Grimm oder meinetwegen von Ludwig Bechstein entstanden. Ne? Also so, die sind dann zu den Leuten gegangen und haben diese ganzen Sachen aufgeschrieben. Und ich lasse mich hier auch gerne eines Besseren belehren. Also so für nächstes Jahr steht Albanien auch auf dem Urlaubsplan drauf und ich bin da auch neugierig auf die Bücherläden und auf die Museen und ich bin da auch ganz klar interessiert an dieser ganzen Ecke mit den Sagen und Legenden. Und bis sich aber nichts wirklich Neues herausstellt, bleibe ich bei meiner kleinen Spinnerei, dass sich Albanien von Alabaster ableitet. Gleichzeitig sage ich auch, dass sich die kleinen Stämme, wie meinetwegen die Taulantier, auch von anderen Begriffen ableitet. Ne? Genauso wie wir hier in Deutschland auch unsere kleinen Stämme haben, leitet sich denn Taulantien vielleicht auch von Taube ab? Das sollte es gewesen sein. Korrigiert mich, wenn ich einen Flüchtigkeitsfehler gemacht habe. Ansonsten folgt mir auch auf Instagram und TikTok oder meinetwegen auf Threads und gehabt euch wohl und lasst euch nicht ärgern.